gequält, weil ich mich auf dem Weg machen wollte zu diesem Indoor-Cycling-Marathon nach Mosbach. Und ich wollte für einige Stunden eines dieser Standfahrräder belegen, wo man dann ja auf der Stelle trampelt, und ich wollte mein Christusgemeinde-Fahrradtrikot richtig durchschwitzen. Und dann fuhr ich zu Hause los und es war stockfinstere Nacht und mein Weg führte mich über den Altdorfer Marktplatz und dann kam mir ein Streifenwagen entgegen. Erstmal ja nichts Schlimmes. Man denkt sich ja, man fühlt sich gut, man lebt in Bayern, da wird für Sicherheit garantiert. Aber der Schock war dann, als der Streifenwagen sofort wendete und sich mir an den Auspuff heftete. Also Verfolgung ist übertrieben, ich fuhr die 20 km/h, die man im, ne, in dem Innenbereich da fahren darf, die Polizei hielt sich auch ans Tempolimit, aber ein bisschen mulmig wurde mir dann schon. Und dann fuhr ich raus, fuhr an der Gemeinde lang und der Polizeiwagen war immer noch hinter mir. Ich habe Altdorf verlassen, fuhr in die Senke, fuhr nach Weinhof rein und ich hatte immer noch meinen Begleiter hinten dran. Das ist irgendwie kein schönes Gefühl, so einen Polizeiwagen im Nacken zu haben. Und man hat keine Erklärung dafür, weil ringsrum waren ja keine anderen Autos. Und dann laufen ja die Gedanken manchmal schon so ein bisschen los, ne? Was haben die vor? Was habe ich verbrochen? Und ich habe mich auch gefragt, habe ich denn meine Papiere dabei? Und dann dachte ich, okay, ich habe wenigstens das Trikot der Christusgemeinde und dass ich da zum Spinning will, das ist vielleicht eine Geschichte, die werden sie akzeptieren. Man fängt an, sich Gedanken zu machen, wenn man so einen Polizeiwagen im Nacken hat. Und dann, mitten in Winkelheit, bog der Wagen einfach nach rechts ab. Da habe ich erstmal durchgeschnauft und dachte, ah, dann ist doch alles in Ordnung. Die Insider wissen, das passiert eben, wenn man mit dem falschen Kennzeichen mitten in der Nacht in einer scheinbar fremden Region unterwegs ist. Dann interessiert sich halt die Polizei für dich und ein Streifenwagen fährt dann schon mal hinter dir her. Wahrscheinlich hat er eine, Wolfgang, du musst mich korrigieren, wahrscheinlich hat er eine Halteabfrage gemacht und wollte vielleicht bei der Leitstelle erstmal wissen, wofür steht denn NF überhaupt, ist das noch Deutschland und so weiter. Das war so meine Erklärung. Am Ende war es ja eine völlig undramatische Szene. Das Stichwort ist Verfolgung. Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht? Für uns ist das ja eher etwas Ungewöhnliches. Also wer in Altdorf lebt oder wer und hier aufgewachsen ist, der ist ja echt privilegiert, weil Verfolgung ein Fremdwort ist oder persönliche Erfahrung damit. Du lebst in einem Land, wo du deinen Beruf frei wählen kannst. Du kannst deinen Partner frei wählen. Du kannst deinen Glauben frei wählen. Du kannst deinen Wohnort frei wählen. Und das ist seit 70 Jahren ein Privileg. Es gibt andere Deutsche, die haben dieses Privileg erst seit 30 Jahren. Gut, es ist vielleicht nicht die ganz totale Freiheit, aber genau, und manch einer mag vielleicht auch merken, ja, es gibt so Regionen, vielleicht auch in unserem Bundesland, da gibt es vielleicht soziale Ausgrenzung. Soziale Ausgrenzung, wenn man evangelisch ist oder in eine Freikirche geht, dann verändert sich vielleicht das Verhalten der Eltern oder der Großeltern. Das gibt es durchaus. Aber eigentlich verhält sich unser Staat neutral. Und in Glaubensfragen hält er sich raus. Anderswo ist das anders. Das haben wir kürzlich erst im Urlaub erlebt. Wir waren in Marokko. Und da muss man eine Einreisekarte ausfüllen. Und da wird ganz viel abgefragt. Und dann wird der Beruf abgefragt. Und dann wusste ich, oh, ich fahre in ein Land, da gibt es nicht ganz viele evangelische Pastoren. Trage ich das da jetzt ein? Schreibe ich Ingenieur oder schreibe ich Pastor rein? Ist ja gut, wenn man zwei Berufe hat, dann kann man ja immer das Passende machen. Was gebe ich an? Ich habe mir Gedanken gemacht, bringt mich das vielleicht in Gefahr? Oder vielleicht lassen die mich gar nicht einreisen. Ne? Simone macht dann 2 Wochen schönen Urlaub und ich darf 2 Wochen am Flughafen verbringen oder was auch immer. Ja, ihr findet das lustig, ne? Und beim Einreisevorgang war mir dann echt ein bisschen mulmig. Ich habe natürlich Pastor reingeschrieben, weil ich gedacht habe, ne? Wäre ja auch mal eine spannende Erfahrung. Und dann ist man da bei diesem Einreisevorgang und ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, diese Einreisebeamten, die machen irgendwie erstmal eine Ausbildung im Pokern, glaube ich. Ne? Die sitzen, verziehen keine Miene, gucken dich an. Ja, und wer was ausgefressen hat, dem steht dann der Schweiß auf der Stirn und die wissen dann schon Bescheid. Bei mir ging alles gut, ich habe den Stempel in den Pass bekommen und dann ging es ins Hotel. Viele wissen, letztes Jahr waren wir in Indien. Da ist das nochmal ganz anders. Da bin ich wirklich als Ingenieur eingereist, weil mein Freund das gesagt hat. Du darfst auf diese Karte, du darfst ein Visum nicht reinschreiben, dass du Pastor bist, dann darfst du nicht ins Land kommen. Wir haben auch nicht die Adresse meines Freundes angegeben, sondern wir haben ein Hotel in dieser Stadt angegeben. Und einen Morgen, wir saßen beim Frühstück, klingelt es an der Tür. Da stand irgendein Mann und mein Freund geht da zur Tür und redet mit dem. Wir haben natürlich nicht verstanden, was sie gesprochen haben, weil das ja irgendeine Sprache ist. Wir haben dann gefrühstückt und irgendwann im Laufe des Tages erzählt mein Freund dann, du, das war die Geheimpolizei. Die haben erfahren, dass hier Weiße zu Besuch sind, also Ausländer zu Besuch sind, und der Agent wollte hören, was wir hier eigentlich so machen. Das passiert in Indien. Letzte Erlebnis aus Indien, bei der Ausreise, Flughafen Neu-Delhi, Ausreisekontrolle. Simone und Marc, die sind da zackig durch. Und mich hat der Offizier richtig lange vor seiner Box stehen lassen. Richtig lange und für meinen Geschmack viel zu lange. Er hat mich angeschaut, hat in meinen Pass geschaut, hat in seinen Computer geschaut und dann hat er das wieder von vorne gemacht. Mich angeschaut, in den Pass geschaut, in den Computer angeschaut. Das war überhaupt kein schönes Gefühl. Da kamen komische Gedanken auf und ich dachte, oh, vielleicht hat er doch irgendwie mitbekommen, dass ich in dem Land gepredigt habe. Und ich habe mich gefragt, woher kann der wissen, dass ich nicht nur Ingenieur, sondern auch Pastor bin? Also, ich wurde da doch ein bisschen nervös. Aber dann, irgendwann Stempel in den Pass, er hat mich durchgewunken. Simone und Marc, die haben, ich glaube, die wurden auch schon ein bisschen nervös. Oder warst du nervös? Jo! Und damit nähern wir uns dem heutigen Thema an. Denn der Held der heutigen Predigt lebte deutlich dichter an Indien als an Altdorf. Und seine Kultur war näher an der indischen Kultur als an der fränkischen. Und Schäuferle kannte er ganz bestimmt nicht. Aber er kannte Fasten. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Erfinder des sogenannten Daniel-Fasten. Wir schauen gleich auf einen jungen Mann, dem meine Verfolgungs- oder Furchterfahrungen, die ja Pillepalle sind, aber der kannte diese Gefühle. Wir schauen auf einen jungen Mann, der mit seinem ganzen Volk verschleppt wurde. Der hat im sogenannten Exil gelebt. Und wir schauen auf einen jungen Mann, der immer wieder aufgrund seines Glaubens richtig große Probleme bekommen sollte. Und seine Lebensumstände lieferten ihm alle Ausreden, um Gott und seine Gebote nicht so wichtig zu nehmen. Gottes Gebote und das Festhalten daran haben ihn immer wieder Scherereien und Ärger beschert. Mehr noch, es wurde für ihn auch richtig lebensgefährlich. Wir schauen heute auf Daniel, wie er in einem fremden Land am Königshof lebt, wie er mit Gott lebt. Und Simone liest uns den Predigttext.
Ich lese aus Daniel 1, die Verse 8 bis 21. Und Daniel war entschlossen, sich nicht unrein zu machen mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den dieser trank. Und so erbat er sich vom Obersten der Eunuchen, sich nicht unrein machen zu müssen. Und Gott ließ Daniel Gnade und Erbarmen finden vor dem Obersten der Eunuchen. Aber der Oberste der Eunuchen sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der euch die Speise und die Getränke zugeteilt hat. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmaler sind als die der Knaben, die gleich alt sind wie ihr? Ihr würdet mein Haupt vor dem König mit Schuld beladen. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Eunuchen über Daniel, Schanania, Mischael und Asaja eingesetzt hatte. Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Dienern. Man soll uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Dann soll unser Aussehen und das Aussehen der Knaben, die die Speise des Königs essen, vor dir geprüft werden. Und je nachdem, was du dann siehst, magst du mit deinen Dienern verfahren. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach 10 Tagen sahen sie besser aus und wohlgenährter als alle Knaben, die die Speise des Königs aßen. Und der Aufseher trug jeweils ihre Speise weg und auch den Wein, den sie trinken sollten, und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 Knaben gab Gott Kenntnisse und Begabung für alle Schriften und jede Wissenschaft. Und Daniel verstand sich auf Schauungen und Träume jeder Art. Und nach Ablauf der Frist, die der König gesetzt hatte, um sie danach vorzuführen, brachte sie der Oberste der Eunuchen vor Nebukadnezar. Und der König sprach mit ihnen. Und unter ihnen allen fand sich keiner wie Daniel, Schanania, Mischael und Asaja. Und so traten sie in den Dienst des Königs. Und immer, wenn der König von ihnen ein Wort weiser Einsicht einholte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, 10-fach überlegen. Und Daniel blieb bis zum Jahr 1 von Kyros dem König.
Ich bete. Herr Jesus, vielen Dank für diese Geschichte und dieses Beispiel von Daniel. Und vielen Dank, dass du jetzt in unserem Herzen dein Wort aufschließen willst. Und bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wer so aufgewachsen ist wie ich mit biblischen Geschichten, der kennt die ganzen Geschichten von Daniel. Und dann ist es manchmal gar nicht so leicht, das wirklich zu sehen, was im Text steht. Denn was steht da im Text? Und ich habe 4 Punkte, durch die ich uns durchführen möchte, bevor ich auf unser Leben gucke. Das erste, was in dem Text steht, ist, dass Daniel entschlossen war. Daniel war entschlossen, das steht sogar im Vers 8. Und Daniel war entschlossen, Gottes Gebote höher zu halten als die Regeln des Königs. Im Text steht ja auch immer, Daniel war ein Knabe, also er war nicht sonderlich alt, aber er war mutig. Das ist der zweite Punkt. Daniel war mutig. Als Verschleppter und Fremdling spricht er den Oberaufseher an. Er bittet den Eunuchen, bitte, ich möchte mich nicht unrein machen müssen. Ich möchte mich nicht unrein machen mit dem schlechten Essen oder mit dem Essen, das der König isst. Das braucht Mut, als Knabe den Oberaufseher anzusprechen. Das braucht Mut, für seine Überzeugung einzustehen, und das braucht Mut, für seinen Glauben einzustehen. Und was passiert? Wir haben es gehört. Der Eunuch lässt sich auf diesen 10-Tages-Versuch ein. 10 Tage nur Obst und Gemüse und Wasser. Und das ist das sogenannte Daniel-Fasten. Was finden wir noch, was Daniel ist? Daniel ist gesegnet. Man kann sich ja fragen, ihr habt gerade gehört, dass Daniel fasten, nur Obst, Gemüse und Wasser. Kann das denn gut gehen? Jetzt bin ich ja kein Franke, aber ich weiß, in die fränkische Küche passt das überhaupt nicht. Ne? Also nicht mal Kloß mit Soße wäre erlaubt nach dem Daniel-Fasten. Kann das gut gehen? Und wir lesen in dem Text, dass es gut geht. Daniel und seine Freunde sehen besser aus als alle anderen in der Vergleichsklasse. Und dann, und das ist der eigentliche Knüller an diesem Text, dann geht es im Leben von Daniel richtig ab. Er trifft mutig und entschlossen eine Entscheidung, spricht den Aufseher an und sagt, bitte, ich möchte mich an die Gebote meines Volkes halten und ich möchte eine andere Speise bekommen. Und Gott segnet das, weil wir lesen im Text, und Gott gab diesen 4 Knaben Kenntnisse und Begabungen für alle Schriften und jede Wissenschaft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott gab Kenntnisse und Begabungen. Also nicht, sie haben ein Stipendium an den besten Unis bekommen. Also sie waren jetzt nicht in Harvard oder Oxford oder sonst was, sondern Gott gab Kenntnisse und Begabungen. Anscheinend einfach so. Und sie wurden zu außergewöhnlichen Männern und sie wurden zu Ratgebern des Königs. Eben noch verschleppte Knaben und jetzt sind sie diejenigen, die die anderen Weisen des Landes um ein 10-faches übertreffen. Ein 10-faches. Daniel war gesegnet. Und ein 4. Und das wird dann sehr deutlich. Daniel war von Gott berufen. Ich gehe mit euch einen Schnelldurchgang durch das Buch Daniel. Und dann sehen wir so ein bisschen, was vielleicht das Geheimnis seines Erfolges ist. Daniel 1 ist die Geschichte mit dem Fasten, die haben wir gerade gehört. Daniel 2, da ist er in Lebensgefahr. Er ist in Lebensgefahr, weil alle Weisen im ganzen Land sollen getötet werden. Also damals waren das irgendwie raue Zeiten. Ne? Wenn der König schlechte Laune hatte, dann wurden halt Leute irgendwie umgebracht. Der Grund war, dass der König einen Traum hatte, der ihn nicht verstanden hat und es keinen gab, der diesen Traum deuten konnte. Aber dann kommt Daniel und deutet ihn und rettet sein Leben und er rettet das Leben der anderen Weisen. Und damit bleibt nicht nur Daniel mit seinen Freunden am Leben, sondern die ganze Gruppe, also alle Weisen im Lande bleiben am Leben. Also Daniel wird ein riesengroßer Lebensretter. Im nächsten Kapitel ist er schon wieder in Gefahr. Daniel im Feuerofen, die Geschichte kennt ihr auch. Oder viele von uns. Der König macht eine goldene Statue und sagt, alle Bewohner sollen diese Säule anbeten, ne, diese goldene Statue. Und Daniel und seine Freunde tun es nicht. Aber es war klar, der König hatte auch gesagt, wer diese Statue nicht anbetet, wird in einem Feuerofen verbrannt. Was passiert? Sie werden von Gott beschützt und bewahrt. Vielmehr, in dem Ofen steht eine weitere Person, die mit ihnen ist. Also Daniel und seine Freunde überleben. In Kapitel 5, ne, also heute ist nicht so der Wander- und Radfahrtag, sondern es ist nicht so gutes Wetter, lest heute mal Daniel durch. Ne, sind nur 8 Kapitel, das schafft man zwischen Schäuferle und Kaffee und Kuchen. In Kapitel 5 liest man dann, dass da so eine magische Handschrift an die Wand geschrieben wird, als Mahnung an den König. Daniel versteht diese Schrift, kann dem König sagen, was diese Schrift bedeutet, und er wird zum dritten Mann in diesem Königreich. Und im nächsten Kapitel soll Daniel sogar oberster Verwalter im ganzen Königreich werden. Er hat natürlich Gegner, ist natürlich klar, ne, wer in so einer hohen Position ist. Und was machen seine Gegner? Sie planen eine Intrige, weil die Gegner von Daniel flüstern dem König so ein, hey, du bist doch der Größte und du bist der Allerbeste und sonst wie alles. Und am coolsten ist doch, wenn dich dein ganzes Volk wie ein Gott anbetet. Und dann lässt der König fühlt sich natürlich geschmeichelt und denkt sich, natürlich bin ich der Beste und natürlich bin ich doch Gott gleich, wer dieses tolle Reich regiert und so. Also gibt er so eine Verordnung raus, alle sollen den König als Gott anbeten. Daniel weigert sich natürlich. Was passiert? Er wird in eine Löwengrube geworfen und er überlebt. Daniel ist berufen. Und diese Geschichten von Daniel haben mich als Kind fasziniert. Aber die Geschichtsbetrachtung ist ja so das eine. Interessanter ist es ja, was bedeuten diese Geschichten für uns heute? Was können wir daraus lernen? Was können wir daraus ziehen? Das mit dem Obst und Wasser und sonst wie alles, das habe ich als Kind schon gewusst. Aber dieses Daniel-Fasten ist mir, glaube ich, erst in diesem Jahr oder letztes Jahr so richtig bewusst geworden, dass es sogar da sowas drum geht. Also was bedeutet das für uns heute? Und ich habe ein paar wenige Lehren aus Daniels Leben mit Gott für uns, die ich uns vorstellen möchte. Die eine Lehre aus dem Leben mit Gott ist dieses Daniel-Fasten. Das ist so die erste Auflehnung gegen gesellschaftliche Regeln und gesellschaftliche Gebote. Es ist ein Gegenmodell zum gesellschaftlichen Konsens. Und man kann dieses Daniel-Fasten überleben. Simone und ich, wir machen das jetzt seit 5 Tagen, weil wir gedacht haben, wenn wir das in der Gemeinde mal ausprobieren wollen, muss es ja irgendeiner mal getestet haben, damit es einen lebendigen Beleg dafür gibt, dass man das überleben kann. Das Daniel-Fasten ist total spannend, weil das ist fast 3000 Jahre alt und mittlerweile ist es schon so ein bisschen Mode. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, wo man da überall Informationen zukriegt. Und es gibt ja so ein Sport- und Lifestyle-Magazin Fit for Fun. Und da habe ich einen Artikel über das Daniel-Fasten gefunden. Und nicht nur über die Ernährungsregeln, was man alles essen darf und was man nicht essen darf, sondern vor allen Dingen auch über die geistliche Komponente. Dann haben sie da ganz nüchtern und neutral die Geschichte von Daniel da reingeschrieben und haben auch geschrieben, dass Leute, die dieses Daniel-Fasten machen, sich auch spirituell am Wort Gottes stärken. Habe ich gedacht, krass, dieser Daniel hat Einfluss über tausende von Jahren. Aber was bedeutet die Geschichte von Daniel für uns heute? Es bedeutet für uns, dass wir immer wieder gefordert sind, klare Entscheidungen zu treffen. Daniel kannte sein Ziel für sein Leben. Daniel hatte ein Ziel für sein Leben und sein Ziel war, Gott die erste Stelle einzuräumen. Für Daniel war klar, es gibt für mich nichts Wichtigeres als Gott und es gibt für mich nichts Wichtigeres, als mit Gott zu leben und an seinen Geboten dran zu bleiben. Und das hat er in seinem Leben konsequent durchgezogen und es hat ihn in Schwierigkeiten gebracht. Aber er hat immer wieder erlebt, wie Gott ihn gesegnet hat und wie Gott ihn aus diesen Schwierigkeiten geholfen hat und wie Daniel nach jeder Schwierigkeit, in die er geraten ist, in eine höhere Position gekommen ist, als vor dieser Schwierigkeit. Also eine Lehre für uns ist, triff klare Entscheidungen. Setze Grenzen und zeige Grenzen auf und zeige klar, wofür du stehst. Aber die wichtigste Lehre, die wir aus Daniels Leben rausziehen können, ist diese. Bleibe an Gott dran. Bleibe an Gott dran. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Das könnte man auch sagen, ne? Das ist das Lebensmotto von Daniel. Das stand über Daniels Leben. Wir finden in der Bibel keine Belege dafür, dass Daniel groß am Lavieren war, ne? Dass er am Ringen war, halte ich mich jetzt an Gottes Gebote oder halte ich es nicht? Gehe ich irgendwelche komischen Kompromisse mit den Regierenden ein, sondern Daniel hat das gelebt. Bleibe an Gott dran. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Eine spannende Sache noch zu Daniel, wo ich uns vielleicht ein bisschen mit herausfordern möchte. Daniel hatte wirklich alle Ausreden. Ihr kennt Menschen, ne? Ihr seid das nicht, aber ihr kennt bestimmt Menschen, die nie um eine Ausrede verlegen sind. Ihr nicht, ne? Ihr macht sowas nicht, aber ihr kennt bestimmt so Leute vom Hörensagen, die, egal was passiert, nie um eine Ausrede verlegen sind. Und Daniel, der hatte eigentlich alle Ausreden. Daniel hatte eigentlich alle Argumente, um die besten Ausreden überhaupt zu finden, aber er hat es nicht gemacht. Und das finde ich richtig spannend. Daniels Weg war lebensgefährlich, er war unbequem. Daniel wurde angefeindet. Und ne, weil, wenn ich bei der Einleitung erzählt habe, ne, meine Geschichte mit der Polizei oder mit den Einreisebeamten oder der Geheimpolizei, das ist ja Pillepalle im Vergleich zu dem, was Daniel erlebt hat. Und Daniel hatte wirklich alle Ausreden. Er hätte sagen können, hey, ich bin zwar Israelit und ich will mit Jahwe leben, also mit meinem Gott, aber ich bin doch jetzt in einer fremden Kultur. Und da muss ich doch gucken, dass ich mich so irgendwie ein bisschen damit arrangiere. Da muss ich doch gucken, dass ich nicht anecke. Da muss ich doch aufpassen, dass ich irgendwie durchkomme, dass ich nicht zu kurz komme. Ja? Daniel lebt in dieser fremden Kultur. Er war mit 3 engen Freunden gesegnet und ansonsten war das eher so eine Multikulti-Truppe. In der damaligen Zeit war es so, dass alle besiegten Völker, die Eliten dieser Völker wurden verschleppt und vor allen Dingen die jungen Leute wurden verschleppt. Die wurden an den Königshof gebracht und dort sollten sie geprägt werden in der Kultur des Königreiches. Also da werden alle Nationen dabei gewesen sein. Und Daniel hätte sich locker anpassen können und dann hätte er auch seinen Weg gemacht. Aber Daniel ist diese Ausreden nicht gegangen. Und falls du ausnahmsweise doch auch mal irgendwie mit Ausreden agieren solltest, eigentlich kennst du ja nur Leute, die so handeln, wie glaubwürdig ist das, was du dann als Argument anführst? Und ich sag dir eins, wenn du mit Gott Abenteuer bestehen willst, dann solltest du aufhören, Argumente aufzuzählen, warum du keine Schritte gehst. Wir wollen am Freitag mit Fasten beginnen. Und ich weiß nicht, wir könnten jetzt mal ein Brainstorming machen oder schöner wäre es, jeder kriegt einen Zettel und da 5 Gründe draufschreiben, die ihn am Fasten hindern könnten oder 5 Argumente, warum Fasten nichts für ihn ist. Und es gibt sicherlich Menschen, die dürfen es aus medizinischen Gründen nicht machen und dann ist es auch absolut in Ordnung. Aber bis Anfang des Jahres oder bis letztes Jahr, als wir dann irgendwann gesagt haben, wir machen so eine Gebets- und Fastenwoche, ich habe immer Gründe gehabt, warum ich nicht faste. Irgendwie habe ich immer gedacht, ja, das ist ja ganz toll, ist ja aber ist nicht für mich, ne? Aber Fasten ist was Grandioses, weil das so eine Vorbereitung und ein Training ist. Zum Beispiel, wenn du deine Berufung mit Gott festmachen möchtest oder wenn du Gottes Wege für dein Leben erfahren möchtest oder wenn du große Fragen an Gott hast, dann ist Fasten so ein Ding, dass ich nicht, ne, da gibt's keine Mechanik, ne, gibt's keine Formel, aber Fasten ist ein Weg, Gott zu suchen. Und Fasten ist auch ein Weg, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, weil wenn du nicht mehr kochst und nicht mehr isst, und auch nicht den ganzen Tag im Supermarkt bist, weil du ja Essen einkaufen musst, damit du genug zu essen hast, dann hast du auf einmal Zeit. Du hast locker 2 Stunden mehr Zeit am Tag. Und die Zeit kannst du mit Gott verbringen. Und du kannst dich auf Gott konzentrieren. Du verzichtest, um Zeit für anderes zu haben. Fasten ist auch eine Zeit der Vorbereitung. Wenn ich zu Eingang erzählt habe, dass wir in einem Land leben, wo wir Freiheit haben, wo wir kaum Begrenzungen haben, was Religion, Berufswahl, der Ort, an dem wir leben, betrifft. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass das für den Rest deines Lebens so sein wird. Ich kann dir nicht versprechen, dass du immer in Demokratie mit Religionsfreiheit und sozialer Absicherung leben wirst. Und dann kann so eine Fastenzeit auch mal so eine Zeit der Vorbereitung sein, eine Trainingszeit, weil Dinge ändern sich. Ich weiß nicht, wer von euch darüber immer wieder erschrickt, wie schnell sich die Welt verändert. Wie Leute mächtig werden wo man sich die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, wie kann das passieren? Und Fasten ist Training und Vorbereitung. Fasten trainiert und stärkt deinen Willen. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, du kannst deinen Willen trainieren und stärken. Ich habe gerade mit einem Sport angefangen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das jemals tun werde. Aber irgendwie ist das zwangsläufig, dass man in der Christusgemeinde irgendwann auch mal auf ein Rennrad steigt. Und da merke ich, ja, so Willen trainieren, wenn ich keinen Bock mehr habe und wenn mir der Berg zu lang ist, ich kann nicht einfach absteigen, weil es mir nichts bringt. Also ich kann natürlich absteigen und sagen, dieser Berg ist doof. Ich kann mich da hinsetzen und mich über den Berg ausheulen und meinen Mitfahrer beschimpfen, dass er mich diesen Berg hochgeführt hat oder angeführt hat. Aber das bringt mir überhaupt nichts, ne? Mein Mitfahrer wird mich nicht Huckepack nehmen. Und selbst wenn ich Simone anrufe und sage, oh Simone, das ist hier so schwer, hol mich hier ab. Wahrscheinlich wird Simone eher motivierend sagen, wie viele Kilometer bist du schon gefahren? Dann schaffst du das letzte bisschen auch noch. Und dann werde ich sagen, oh, der Berg ist aber so steil und das ist so gemein und der Popo tut weh. Und nein, du kannst deinen Willen trainieren und Fasten ist perfekt dafür. Da lernst du mit weniger zu überleben und du lernst auf einmal, dass du auch mit ein paar Tagen ohne Nahrung immer noch lebendig bist. Du wirst noch gucken können, du wirst noch gehen können, du wirst noch hören können, du wirst alles können, was du auch heute kannst. Aber dein Bewusstsein kannst du trainieren und du bereitest dich auf andere Zeiten vor, die wir nicht erleben wollen, die wir nicht herbeischreien wollen. Aber vorbereitet sein ist nie verkehrt. Und ich möchte euch noch zum Schluss einen persönlichen Schlüssel für euren Alltag mitgeben. Letzte Woche habe ich euch den Schlüssel Dankbarkeit mitgegeben. Und heute möchte ich mit euch kurz noch über Stärke dich im Herrn sprechen. Das ist vielleicht eine Herausforderung. Aber ich glaube, das ist das Geheimnis von Daniel und seinen Freunden. Daniel und seine Freunde, sie wussten, wie das geht, wie man sich im Herrn stärkt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort komisch findet oder ob ihr diesen Satz schon mal gehört habt, diese Formulierung, im Herrn stärken. Wie geht das? Im Buch Daniel finden wir gar nicht so viel dazu. Aber das Buch Daniel steht ja in der Bibel. Und wenn ich in die Bibel gucke, dann weiß ich, Daniel hat gute Vorbilder gehabt. Weil damals wurde sich die Geschichte des Volkes weitererzählt. Und bevor Daniel in dieses Land verschleppt wurde, gab es ein paar hundert Jahre vorher einen großartigen König. Und das war für ihn ein Vorbild, König David. Und David ist so ein Beispiel dafür, wie ein Mensch sich im Herrn stärkt. David konnte zum Beispiel warten. Ich weiß nicht, wer von euch warten mag. Ich mag warten auch, wenn es nicht länger als 5 Minuten dauert. Aber David konnte das. David wurde zum König gesalbt. David wusste, David wusste, ich werde irgendwann dieses Land regieren. Aber es dauerte über 10 Jahre, bis er dann tatsächlich auf dem Thron saß. Und es waren harte 10 Jahre. Zuerst bekommt er die Tochter des Königs zur Frau. Und dann fängt sein Schwiegervater an, ihn zu jagen. Sein Schwiegervater fängt ihn an nachzustellen, er will ihn umbringen. Ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat. Ich kenne nur Geschichten von Schwiegermüttern, aber dass Schwiegerväter mordlustig werden. Aber David hat das erlebt und David wusste, hey, Gott hat mir verheißen, ich werde auf dem Thron dieses Mannes sitzen. Und trotzdem muss ich so etwas erleben. David konnte warten. Und das war eine lange Zeit. Und was David immer wieder tat, er stärkte sich im Herrn. Wir lesen zum Beispiel in 1. Samuel 30, Vers 6, dass David immer wieder in größter Bedrängnis sich im Herrn stärkte. Dann fragt ihr euch vielleicht, wie hat er das getan? Das ist eine gute Frage. Und ich sag mal einmal eine Sache ganz unverbindlich, finde deinen Weg dazu. Weil jeder von uns ist anders. Ich will dir nicht einen Weg sagen, wie du das kannst. Aber finde deinen Weg und entwickle in guten Tagen in Tagen, wo es dir gut geht. Rituale. David hat das getan. Zum Beispiel, wenn er auf den Weiden war und Schafe gehütet hat, dann hat er Gott Lobpreislieder gesungen. Ein Autor hat mal geschrieben, David hat sein Herz im Lobpreis vor Gott ausgegossen. Wundervolle Formulierung, so Sätze könnte ich gar nicht sagen. Aber er hat Gott gelobt und das hat er trainiert. Und David hat dann auch Gott gelobt, wenn sein Herz nicht danach gewesen ist. David konnte einen dennoch leben. David wusste, wie das geht, sich im Herrn zu stärken. Und er wusste, die Gewissheit, Gott ist für mich da und Gott ist für mich und Gott ist gut und Gott hat gute Pläne für mich, ist größer als meine Gefühle und meine Emotionen. David wusste das. Ein zweites Beispiel, wie das gehen kann, sich im Herrn stärken, ist, dass auch Gottvertrauen geübt werden kann. Gottvertrauen kann geübt werden. Du kannst beim Fasten anfangen. Ich verspreche dir, wenn du eine Woche fastest, du wirst danach noch leben. Ja, da kannst du Gottvertrauen üben. Beim Beispiel von David, der übte sich im Gottvertrauen darin, dass er sich auf Gott verließ, wenn Bären oder Löwen die Schafherde angriffen, dann hat er sie bekämpft. Er ist nicht weggelaufen, wie das ein sonstiger Hirte getan hätte, sondern er hat die Löwen und die Bären besiegt. Im Gottvertrauen. Also stärke dich im Herrn, in guten Tagen, damit du gewappnet bist. Und Fasten ist halt so etwas. Fasten ist so ein geistliches Trainingscamp, geistliches Trainingslager. Und für dieses Mal gibt es so ein Infoblättchen, habe ich mal zusammengeschrieben, könnt ihr euch am Ausgang mitnehmen. Da stehen so ein paar Tipps drin, damit du nicht meine Anfängerfehler machst, die ich Anfang des Jahres alle gemacht habe. Und dann ist das eine Chance, ab nächsten Freitag sich in guten Zeiten vorzubereiten. Ich kann ja nicht in die Zukunft schauen, Gott sei Dank, aber gutes Training hat noch nie geschadet. Weil Fasten macht ja was mit dir. Es tut deinem Körper gut. Es tut deinem Geist gut. Und es tut deiner Gottesbeziehung gut. Und wenn du dann jeden Abend zu diesen Gebetstreffen kommst, das wird dir gut tun. Also ich fand das phänomenal letztes Jahr. Wir haben Heilungswunder erlebt. Also wenn du was mit Gott erleben willst, ab nächsten Freitag, jeden Abend 20 Uhr, du wirst in diesen Treffen was mit Gott erleben. Und vielleicht fängst du nicht gleich mit dem Vollfasten an, sondern fängst mit dem Danielfasten an. Obst, Gemüse und Wasser. Das machen Simone und ich schon eine ganze Woche und das ist eine ganz spannende Erfahrung, weil Kochen wird schwieriger, Ernährung wird schwieriger, herausfordernder, aber wir leben bewusster und das macht mittlerweile echt Spaß. Ein, zwei Tage waren wir ein bisschen aggressiv. Wenn der Bär im Körperzentrum zu laut brüllt, aber mittlerweile ist das echt eine gute Erfahrung. Und ein Schlüssel für dich ist, stärke dich im Herrn. Und ihr habt es gehört, wir starten ja bald wieder neue Kleingruppen. Das kann so ein Weg für dich sein, in einer Kleingruppe, mit einer Gruppe von Leuten unterwegs zu sein, das zu lernen, wie man sich im Herrn stärkt. Ich bin fast am Schluss. Was nimmst du heute mit? Ich sage es nochmal klar und deutlich, Gott liebt Entscheidungen. Gott ist kein Gott des Larifari. Gott macht nicht irgendwelches Blabla, sondern Gott ist klar und Gott ist eindeutig. Und darum liebt Gott auch Entscheidungen und Gradlinigkeit. Und wir nehmen uns hier jeden Sonntag Zeit für Entscheidungen. Und heute kannst du einen von drei praktischen Schritten mit Gott gehen. Und als erstes, und das ist der größte Schritt auf dem Weg mit Gott, das ist der Start mit Gott. Und wir sagen dazu, ja, zu Jesus sagen. Und wenn du hier sitzt und merkst, da tickt mich was an. Es ist heute irgendwie anders und du merkst, was ist das? Dann ist das vielleicht Gott, der dir gerade sagt, hey, mach du heute deinen ersten Schritt mit mir. Und wie das geht, ist ganz einfach. Ich bete gleich mit uns und im Gebet stelle ich nochmal die drei möglichen Schritte vor, die ich jetzt vorstelle und dann kannst du dich melden, einfach da, wo du sitzt. Als Zeichen für Gott, ja, ich will heute einen Schritt gehen. Und es gibt noch zwei weitere Schritte, eine Konsequenz der heutigen Botschaft. Das erste ist, wenn du sagst, ja, ich will meinen Willen trainieren. Ich will so in diese neue Saison gehen, jetzt nach der langen Sommerphase, wo man vielleicht sich auch ein bisschen hat gehen lassen. Wenn du sagst, ja, ich will meinen Willen trainieren, dann melde dich und sag, ja, sag damit, Jesus, bitte zeig mir mein Trainingsprogramm. Zeig mir, wie ich mich stärken kann. Gib mir da Inspiration. Und ein drittes, Daniel war Gott treu. Und er ging dafür in die Löwengrube und er ging in den Feuerofen. Und Daniel nahm Widerstände auf sich, weil er Gott höher achtete als Menschen und selbst als Könige. Und wenn Gott dich heute an diesem Punkt überführt hat, dann kannst du dich auch gleich melden, so als ein, hey Jesus, Gott, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ab jetzt will ich dich, Gott, höher achten als andere. Also, seid ihr bereit? Dann beten wir jetzt zusammen. Herr Jesus, vielen Dank für diesen Morgen. Vielen Dank für dein Reden. Vielen Dank, dass du der Ewige bist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Vielen Dank, dass wir in Frieden und in Freiheit und in Sicherheit leben dürfen. Danke, dass wir in besseren Umständen leben dürfen als Daniel. Und danke, dass wir heute von Daniel lernen dürfen. Und danke, dass du ein Gott bist, der uns ermöglicht, Schritte zu gehen. Du bist an uns interessiert. Du hast Zeit für uns, du nimmst dir Zeit für uns, du hast ein offenes Ohr für uns und das ist großartig. Und wenn hier heute jemand sitzt, der sagt, ich möchte heute einen Schritt gehen, wenn du sagst, ja, ich möchte Ja zu Jesus sagen oder sagen, ja, ich will damit beginnen, meinen Willen zu trainieren. Oder wenn du sagst, ja, stimmt, ich habe Gott nicht so hoch geachtet, wie es Gott geziemt, dann kannst du dich jetzt melden als Zeichen, ich gehe heute einen Schritt und nehme Dinge anders in Angriff. Dankeschön. 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 Und Herr Jesus, du siehst die Entscheidungen und dann bitte ich dich um deinen Segen, um deinen Schutz, um deine Leitung. Du bist gut und dafür preise ich dich.